ARD.
Es geht heute um Esoterik und da wird ja mal schnell der warnende Zeigefinger ausgestreckt oder sich an die Stirn getippt. Wie dumm muss man eigentlich sein? Aber stopp. Also ich für meinen Teil halte mich eigentlich für wenig anfällig für sowas. Eher schon unangenehm sachlich manchmal so.
Mhm.
Aber habe ich in der Familie Leute, die sich schon mal haben, ihre Warzen besprechen haben?
Mhm.
Na klar.
Hat das funktioniert? Hast du nicht weiter verfolgt?
Da rufe ich nochmal durch.
Okay.
Glaube ich fest daran, dass jeder Fußballverein verliert, sobald ich ihm nur fest genug die Daumen drücke? Natürlich.
Das ist eine Gabe.
Und habe ich in meinem Leben schon hunderte von Euro in umgerechnet 50 Gramm Zuckerkugeln investiert, weil mir gesagt wurde, Homöopathie, das ist the shit. Natürlich, das bin ich. So, insofern.
Ja. Vier Kügelchen gegen einen leichten Reizhusten oder einen blauen Fleck, da mache ich mir auch noch nicht so viele Sorgen um deinen weiteren Lebensweg. Da kann man eigentlich nur herzlich den Pharmakonzern gratulieren, die sich damit richtig schön die Tasche voll gemacht haben. Ich würde auch sagen, Wahrsagen, Aura-Fotografie, Orakelkarten, das ist eher nicht meine Baustelle. Aber wenn wir was gelernt haben im Flexikon, auf unserem gemeinsamen Weg in diesem Podcast, dann ist es doch, dass man nie auslernt. Das hat man fast ohne Vorbehalte. Kann Esoterik denn noch was anderes als mittelalten Singlefrauen das gute Geld aus der Tasche ziehen?
Schließ die Augen und lass das Pendel sprechen.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Das Flexikon ist ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Steffi Banowski und Anna Radatz. Und das findet ihr da, wo es hingehört, in der ARD-Audiothek.
Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Esoterik-Hype. Was ist dran an Tarot, Astrologie und Orakel? Ich möchte vorwegnehmen, dass wir dieses Thema wohl nicht erschöpfend behandeln werden. Denn ich habe mich da in ein Rabbit Hole begeben. Ich bin nur mit Hilfe von einer ganzen Staffel Lawinen-Suchhunde da wieder rausgekommen.
Mit Räuberleiter habe ich dich da teilweise wieder rausgeholt. Ja. Ich dachte zwischenzeitlich, ich hätte dich verloren. Sag ich dir ganz ehrlich.
Ja, aber hier bin ich wieder.
Yeah. Here I am, rock you like a hurricane.
Esoterik, so viel sei schon mal gesagt, ist so ein bisschen wie Golf spielen für mich persönlich, scheitert für mich schon am Outfit. Das passt einfach nicht zu mir. Wickelhosen, indonesische Batiktechnik, Sarongs. Das ist einfach nichts für mich. Da finde ich keinen Zutritt zum Esoterik-Hype. Aber ist ja auch nicht Pflicht. Aber ist eine Hürde, die ich jetzt nicht freiwillig nehmen würde, sag ich jetzt mal so.
Wäre ich auch nicht dabei. Ich kenne auch kein Reiki. Ich habe mir noch nie einen ausorakelt. Ich habe nicht mal einen Traumfänger in meinem Fenster hängen. Aber du hast letztens was gesagt, dass das mit dem Glauben ja eh immer so eine Sache ist und dass das ja durchaus interessant sei, dass man Esoteriker oft für ein bisschen verrückt erklärt und dass es aber völlig realistisch ist, dass Jesus über Wasser gehen konnte.
Absolut.
So, und da habe ich gedacht, das stimmt irgendwie. Also am Ende ist Glaube ja eh immer so ein bisschen Frage des Glaubens, aber den Esoterikern, Esoterikerinnen wird da irgendwie deutlich mehr Scharlatanerie vorgeworfen als zum Beispiel ein Pastor der örtlichen evangelischen Gemeinde. Vielleicht ist euch das aufgefallen, in den letzten Jahren gab es im Netz irgendwie so einen richtigen Esoterik-Boom. Also es gibt Influencer, die hauptberuflich Waldbaden und irgendwas mit Steinorakeln und das ist so ein richtiges Businessmodell geworden. Ich muss immer als erstes an Paulina Rudzinski denken, die mit ihren Astrolinski-Sachen, glaube ich, an Arsch voll Geld verdient. Da kann man einen Pulli kaufen. Ich habe geguckt, da ist Sternzeichen drauf, kostet 120 Euro. Also
What?
Das Thema wirft gut ab. Wir beide, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt so vorab besprechen wollen, aber wir haben unsere esoterische Unschuld ja vor knapp anderthalb Jahren auf der Lebensfreude-Messe verloren. Das Coachella der Esoteriker. Und da waren wir doch teilweise bass erstaunt, was ein Arsch voll Geld, eine gesunde Aura und ein spirituelles Mindset zu kosten.
Druidenfluid.
Aber das hat mich neugierig, dieses Druiden-Ding, ne? Es gab da ein Druiden-Parfum. Da hast du, Steffi, glaube ich, relativ keck nachgefragt, woher man denn jetzt wissen könnte, ob da wirklich irgendein Druide das Fläschchen Wasser in irgendeinem Dorf in Minnesota gesegnet hat. Und da haben wir aber in ganz erstaunte Augen geblickt. Ne? Also kritisch hinterfragen, das kam da gar nicht so gut an. Das kann man sagen.
Ich glaube, dein Highlight war doch auch persönlich dieses, wo da so jemand so lag und in so einer Art Klangschale. Ich krieg's gar nicht mehr so richtig zusammen.
Das war ein hälftig aufgesägter, ausgehöhlter Baum. Ich erinnere das noch ganz genau. Das war ein Baum, der war ausgehöhlt, sodass das aussah wie eine hölzerne Wanne. Und an den Seiten waren natürlich Hafenseiten angebracht. Und dann konnte man sich da reinlegen. Surprise, Steffi und ich haben es nicht gemacht. Und ein Mann ohne Oberteil mit einer Plodderhose hat dann so When the Saints Go Marching In auf diesen Hafenseiten gespielt. Ich weiß nicht, was man am Ende davon hatte, aber man war auf jeden Fall auch da 80 Euro ärmer, wenn man es gemacht hat.
Aber vorweg gesagt sei, wenn ihr das gerne machen wollt, dann macht das ruhig weiter.
Ja.
Nur passt auf euer Portemonnaie auf.
So ist es.
Wie am Hauptbahnhof.
Es ist
im Großen und Ganzen.
Ja, total schwer. Du hast es auch gerade schon gesagt, zu definieren, was Esoterik genau ist.
Also, aber jetzt kommst du, ich warte ja schon die ganze Zeit auf deine wissenschaftlichen Beobachtungen.
Ich habe zumindest einen Artikel oder den besten Artikel, den ich dazu gefunden habe, war einer von, ich weiß nicht, ob ich es richtig spreche, es ist ein Niederländer, Wouter Hanegraaf, ein niederländischer Religionswissenschaftler, und der Artikel wurde veröffentlicht auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung, verlinken wir euch in den Shownotes, und grob zusammengefasst schreibt er, dass Esoterik eine Art Sammelbegriff ist für so Dinge wie Hermetismus, okkulte Wissenschaften, Magie, Astrologie, Spiritualismus, Tantra, Yoga auch. Im Prinzip bin ich also auch Esoterikerin auf eine Art und so weiter. Und das können wir in dieser Folge, hat Steffi auch schon gesagt, unmöglich alles abdecken. Aber lest gerne diesen Artikel. Es geht nämlich zum einen darum, dass man EsoterikerInnen nicht vorverurteilen sollte, sondern dass man da klar differenzieren muss. Es geht aber schon auch darum, dass es natürlich, da kommst du später auch nochmal zu, Strömungen innerhalb der Esoterik gibt, die die grundlegenden Werte der liberalen Demokratie, ich sag mal, naja, ablehnen. Die lehnen die ab, ich kann es nicht anders formulieren. Und das geht dann teilweise wirklich in rechtsextreme Richtung, Verschwörungstheorien und so weiter. Also ich bin keine Religionswissenschaftlerin. Ich habe ja nur 2 Spargelzeiten an der Uni verbracht, Steffi. Da war ich schon wieder raus. Aber der Artikel ist wirklich ganz interessante Begleitlektüre. Das sind auch nur so 4-5 Seiten. Das schafft ihr.
Was ich interessant fand, ich habe innerhalb meiner Recherche, bin ich auf eine Person gestoßen, die war so eine Art Aussteigerin, und die hat von Schenkkreisen erzählt. Das hat so ähnlich funktioniert wie Kettenbriefe. Nur, dass man immer noch 400 Euro reingelegt hat. Das heißt, am Ende war jemand sehr, sehr reich und alle anderen waren sehr, sehr arm. Schenkkreise klingt erstmal verlockend, ist aber nichts.
So wie dieser Kuchenteig, den man früher immer...
Es ist der Hermann.
Es ist der Hermann der Esoterik.
Ja.
Nur wirklich sehr viel teurer.
Soll ich schon mal erzählen, mit wem ich gesprochen habe?
Und bedingt.
Bernd Harder, der ist von der GWUP, wer kennt sie nicht, das ist die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Er hat sich da auch schon entschuldigt, dass es da nichts Knackigeres gibt. Die haben wirklich einen wahnsinnigen Schatz im Internet hinterlassen an Fakten und an Untersuchungen rund um Esoterik und Verschwörungstheorien und so weiter. Also ich würde dranbleiben an eurer Stelle, weil ganz zum Schluss sagt er den Satz, der mir zumindest zum Thema Esoterik komplett die Augen geöffnet hat.
Und wenn das für euch kein Spoiler ist, dann sage ich euch noch was ganz, ganz zum Schluss. Aha. Erzählt Steffi euch auch noch, ob sie eine Kuchentransportbox zum Geburtstag bekommen hat.
Also, ja, stimmt.
Das ist ein Spoiler für die, die thematisch vielleicht nicht so drin sind, sondern die einfach gern zuhören.
Ja, aber jeder, der mit einem guten Gefühl in den Tag starten will, der hört da besser mal nicht hin. Mein Spoiler.
Oh, okay.
Einfach nur traurig.
Obacht. An einem sonnigen Sonntagnachmittag haben Steffi und ich uns gemeinsam einen Ermüdungsbruch spaziert über die schönsten Gräber Hamburgs, und wir haben ordentlich einen Ausorakel, denn wir haben eine Orakelführung über den Ohlsdorfer Friedhof gemacht. Und zwar gemeinsam zum einen mit 6 fremden Menschen, die alle eher Esoterik-Leistungskurs hatten. Steffi und ich waren eher so Förderkursniveau, würde ich mal sagen, an dem Tag noch. Jetzt hat sich das ja geändert. Und zum anderen waren Roué und Kirsten dabei.
Die Darf ich kurz erzählen, was das für ein magischer Tag eigentlich war? Es war doch Beltane.
Ach so, guck mal, das hätte ich jetzt total vergessen. Ja, bitte.
Also Beltane ist nämlich ein keltisches Fruchtbarkeitsfest.
Ja,
genau. Das ist quasi der irische Frühling beginnt da. Es wird auch in Schottland und in Irland richtig feist gefeiert, dieses Fest. Es ist so eine Art Fruchtbarkeitsparty mit viel Bier. In Edinburgh zum Beispiel gibt es groß. Anlässlich dieses Festes, weil da nämlich die kleinen Feen und die kleinen Elfen anscheinend, oder man sagt, besonders zugänglich sind. Die zeigen sich rund um den 1. Mai.
Dem zeigefreudig. Sehr zeigefreudig, ja.
Deshalb sind wir ja zu Beginn des Maiens.
Über den Friedhau zu Berge sind wir gezogen, Fallera.
Ich dachte, wenn die Leute auch noch ein bisschen was mitnehmen wollen, was sie heute noch im Laufe des Tages den bekannten Verwandten
weitererzählen und können.
Kollegen weitererzählen.
Roje und Kirsten, die haben diese Führung geleitet. Im Netz findet man die beiden als die Mantiker. Und die haben Orakel, Tarot und diesen ganzen Tralafitti sich zum Beruf. Tralafitti nehme ich sofort zurück. Das merke ich gerade, klingt schon zu wertend. Das möchte ich wirklich gar nicht, weil ich habe Roje und Kirsten als wirklich
lieb gewonnen ich auch.
Und als ziemlich vernünftige Leute empfunden, die natürlich irgendwie einen sehr leidenschaftlichen, aber auch realistischen Blick auf ihre Branche haben, finde ich. Und die haben auch kritische Fragen vertragen, anders als auf der Lebensfreudemesse. Das fand ich schon mal sehr gut. Und die wussten einfach auch wahnsinnig viel spannende historische Fakten zum Ulsdorfer Friedhof. Also wir sind richtig gut informiert aus diesem Event rausgegangen. Und mit Roje und Kirsten haben wir nach dem Friedhof Happening auch nochmal ausführlich gesprochen. Da kommen wir dann später zu. Aber erstmal Anne und Steffi. Eine zarte erste Berührung mit der Welt des Orakels und des Tarots.
Wir haben gar nicht erzählt, dass wir uns erst aus Versehen einer Juristengruppe angeschlossen haben.
Ja.
Die haben uns dann aber direkt als nicht ihresgleichen identifiziert, haben festgestellt, dass du nur zwei Spargelzeiten an der Uni warst, haben es dann weggeschickt zu den anderen.
Zu den anderen.
Das war eigentlich ganz lustig. Ja. Aber waren die anderen mir lieber. Soll ich erzählen?
Liebe Grüße.
Soll ich erstmal den ersten Ton anmoderieren?
Ich will einmal vorweg noch sagen, unsere Mikros waren beschissen. Können wir nicht ändern, das kann man einmal so sagen, dann müsst ihr jetzt durch.
Ja, sorry.
Ja, also, die Versuchsaufstellung war so, Kirsten hat Wissenswertes über den Friedhof erzählt.
Ja.
Und Roje hat dazu die Orakelkarten gezogen.
So war's.
So, ich erinnere mich, die erste Runde Orakelkarten, da konnte sich jeder eine Orakelkarte nehmen. Und ich hatte das Gefühl, ich habe ein bisschen die Sorge, beim ersten Mal Karte ziehen, bist du schon durch mit dem Thema.
Oh nein. Und
sowas macht mir direkt schon.
Ja, guck mal.
Wer tauscht?
Ein kleiner Hinweis vorab, es gibt keine schlechten Karten. Okay. Wir kommen dann schon drauf, was denn Thema ist.
Was hattest du gezogen? Schuppenflecht oder Einsamkeit? Also irgendwie warst du sehr bedrückt.
Ja, ich hatte Verlust.
Ja, guck.
Und das fand ich jetzt gar nicht, also ich sag mal so, ich war letztens im Spielcasino, da hatte ich mehr Kartenglück. Also ich hatte mir so, ich weiß ja nicht mal, wusste ja gar nicht, was es so für Tarotkarten gibt, aber ich dachte, was Besseres wird im Blatt wohl drin gewesen sein als Verlust.
Ich nehme das mal vorweg, hat sich mir erst auch so bei Kilometer 10 erschlossen, was das eigentlich soll mit den Orakelkarten. Also es geht bei Roes und Kirstens Orakelberatung darum, dass man sich anhand der Karten, dass man da quasi so einen Anfang findet, sich über sich selber so ein bisschen Gedanken zu machen, ne? Und dann sind wir weitergelaufen, haben uns weiterhin Wissenswertes über den Friedhof angeeignet von Kirsten. Und unterwegs hat uns Roje noch den Unterschied, nicht unwichtig, zwischen Orakel- und Tarotkarten erklärt.
Tarotkarten haben eine klare Struktur, haben immer 78 Bilder, sind immer klar. Da kommt es dann einfach nur auf den Künstler an, wie er sie malt. Bei den Orakelkarten, also die Karten, die er da in der Hand hält, das ist ein bisschen anders. Da kommt es darauf an, wie viel der Buchdrucker auf seinem Druckbogen drauf lässt.
Gibt es beim Tarot so eine besonders gute Karte, die wie so ein Joker im Skatblatt ist? Oder? Ich hasse dich.
Das war für mich das erste Highlight, wie du gefragt hast, ob im Orakel-Set auch Joker sind wie beim Skat.
Ja, es gibt keinen Joker beim Skat. Da hast du mich auf dem Friedhof schon mit aufgezogen.
Wie viel schwarze Peter gibt es beim Blackjack?
Maul. Halt dein Maul.
Wie viel PS hat der Alpha Spider im Rommi-Spiel?
Steffi hat die Tonspuren der Reportage geschnitten. Man hätte diese Dummheit von mir rausschneiden können, wenn man eine gute Freundin wäre.
Ja, aber ich will auch kein Bildungsshaming betreiben, sondern ich will einfach nur sagen, auch wir sind fehlbar. Auch Anne ist fehlbar.
Dabei ist Glücksspiel doch mein Steckenpferd.
Das stimmt.
Ja,
das stimmt.
Es gab wohl nicht.
Also wir hatten auf jeden Fall eine schöne Zeit und Kirsten hat uns viel erzählt. Das Kartenthema, deshalb waren wir eigentlich vor Ort, das hat uns nicht so abgeholt erstmal, oder? Also eben mich nicht. Aber dann kamen ja die Baumkarten. Und da muss ich sagen,
da habe ich gesehen.
Richtig.
Da habe ich wirklich aufgeblüht.
Da bist du aufgeblüht.
Da stand so viel drauf. Da habe ich mich reingefühlt.
Und diesen Blick vergesse ich nicht, es war schön.
Wenn ich jetzt eine Trauerweide ziehe, ne, bei dieser Baumrunde, dann schneide ich auch ab.
Also ich habe wirklich gar keine Ahnung von Bäumen. Es kann mir nichts passieren.
Ich werde dir nicht mal sagen können, was das für ein Baum ist.
Ich auch nicht.
Steht aber drunter.
Ja, Gott sei Dank.
Ulm, Schleu. Ach, da steht sogar eine Buche. Aha. Steht auch hinten was drauf. Seelische Botschaft. Meine Stärke ist die Schleue. I doubt it. Lies mal deins vor. Gelassen?
Ja, ich könnte die gerne auch noch behalten. Am Ende
du sollst deins vorlesen.
Ich muss gerade zuhören.
Nein, musst du nicht. Die Ulm ist ein anspruchsvoller Laubbaum mit majestätischem Wuchs. Das kann nicht deine Karte sein. Das muss man mal ganz ehrlich sagen.
Außer durch Samen kann sie sich auch durch Stockschlag oder Wurzeln vermehren. Denk drüber nach.
Das war dann auch schon der sexuellste Moment. Das
aber wie pflichtbewusst ich auf der einen Seite Kirstens Vortrag und du einfach nur Unruhe verbreitest.
Na, die haben die Karten verteilt und dann war aber gar keine Zeit, sich mit seiner Karte, Achtung, vertraut zu machen. Ja. Und nachdem ich schon so eine Arschkarte gezogen hatte bei der ersten Runde und dann hatte ich ja die Buche oder so, dachte ich, jetzt möchte ich aber hier auch mal
alles.
Das ist
alles die Ulme.
Die Ulme.
Ich hatte die Rotbuche.
Ja.
Kräftiger Wuchs, stattlicher Wuchs. Ich weiß es auch nicht.
Strammer Wuchs.
Also insgesamt hatten wir nachher 4 unterschiedliche Karten auf der Hand und die sollten uns so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Über die Vermehrung durch Stockschlag zum Beispiel. Naja, egal. Also wie gesagt, man muss es ja nicht so wörtlich nehmen. Und nachher hat Rue unsere wilden Kartenmischungen da dann auch ausgewertet. Ich fand das ganz interessant. Aber wie gesagt, also da ist jetzt nicht bei mir der Funke übergesprungen. Weiß nicht, wie es bei dir war.
Ich war einfach beruhigt, dass das, was er da dann so zusammen erzählt hat aus den ganzen Karten, dass es gar nicht so negativ war, wie ich zunächst annahm.
Das wird wahrscheinlich auch der Clou sein bei der ganzen Esoterik. Er soll einen auf jeden Fall mit einem positiven Bauchgefühl in den Tag starten lassen.
Ja, da, ich bin da immer unsicher, weil ich weiß noch, dass ich Silvester vor 3 Jahren, da hatten wir so Glückskekse. Nee, möchte ich ganz kurz erzählen, weil da ich vorher auch dachte, Glückskekse, was soll passieren? Die heißen ja schon Glückskekse. Die werden zu Silvester für teuer Geld verkauft. Die sind ja nicht dumm, die machen ja ein positives Erlebnis daraus. Und habe ich meinen Glückskeks kurz nach Mitternacht aufgemacht und weißt du, was drin stand? Mm-mm. Schlimmes wird passieren.
Oh, ehrlich?
Ja.
Okay.
Und da war aber meine Stimmung, ich sag mal, meine Hoffnung fürs Jahr 2021, die war am Ende. Und was kam dann? Corona.
Okay.
Das ist nämlich doch schon länger her, fällt mir gerade auf.
Also mein Fazit dieser Tour erstmal, das war ein richtig schöner Tag.
Ja, fand ich auch.
War richtig schön mit überraschend bodenständigen Menschen. Ich bin aber trotzdem nicht näher an das Thema Orakelkarten rangerückt, obwohl wir noch ein Set mitbekommen haben.
Ich fand das auch richtig schön. Ich wäre jetzt aus freien Stücken wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, dich sonntags anzurufen, zu sagen, Mensch Steffi, zieh bequem Schuhe an, koch 3 Eier ab, wir gehen auf den Friedhof. Heute hühnern wir über den Ulstermer Friedhof. Aber es war sehr interessant und ich hab eine Tarotkarte geschenkt bekommen, die hängt jetzt am Kühlschrank, die hängt am Kühlschrank zwischen meinem Reminder an die nächste Zahnreinigung und einem Bild von Rudi Völler. Stefanie hat dieses ganze Set.
Arbeitsmaterial. Es ist Arbeitsmaterial, aber du kannst dir gerne 22 Karten rausnehmen.
Du weißt, wenn es mehr als 35 Euro kostet, dürfen das von NDR-Seite gar nicht annehmen. Ich sag's nur. Rue und Kirsten, da habt ihr jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Was die genau machen, wenn sie nicht gerade einen Ohlsdorfer Friedhof abspazieren, das erklärt Rue am besten nochmal selbst.
Wir sind beide Berater für Menschen, denen es seelisch nicht gut geht. Wir helfen ihnen, einen Weg zu finden. Dieser Weg geben wir mit in der Bildersprache des Tarot weiter oder mit Orakelkarten, je nach Situation. Und der Klient hat die Chance und die Möglichkeit, selbst seinen Weg zu gehen. Es gibt kein Muss, sondern immer ein Kann.
Tarot, ich weiß nicht, also das kannte ich vorher ehrlicherweise nur vom Rummel oder aus Horrorfilmen. Tarotkarten habe ich noch nie, also nicht mal irgendwie so in der Jugend so aus Gag, wir haben zum Beispiel mal Gläser gerückt, das ist was ganz anderes wahrscheinlich, oder? Fällt das da auch mit rein?
Bestimmt schon, ne?
Auf jeden Fall, Tarot kennen wir nicht mit aus. Wie funktioniert das außerhalb von Horrorfilmen und vom Hamburger Dom?
Wir klären dann gemeinsam die Fragestellung und dann werden die Karten gezogen. Wenn die Leute persönlich bei uns sitzen, dann können sie gerne selbst die Karten ziehen und wir deuten sie ihnen dann. Ich nehme immer noch astrologische Daten mit rein, wenn die Leute das möchten. Wenn wir dann gucken wollen, was wäre denn jetzt die beste Entscheidung oder was passiert, wenn ich diese Entscheidung treffe, dann würden wir die Karten nehmen. So funktioniert das.
Also im Prinzip versuchen die Menschen zu unterstützen, die so ein bisschen unentschieden durch irgendwelche Lebenssituationen irrlichtern. Nichtsdestotrotz möchte ich skeptisch fragen, ist das nicht auch ein bisschen reiner Zufall, was ich da ziehe? Weil wenn ich beim UNO C4 Farbwahlkarte ziehe, dann denke ich auch nicht, Gott hat mich auserwählt, sondern ich denke, naja, hatte ich jetzt Glück. Also spielt Zufall da nicht auch einfach eine große Rolle?
Meine Antwort ist immer, ich frage auch nicht, wie das Autofahren funktioniert. Ich setze mich ins Auto und fahre. Beim Kartenlegen kommt es vielleicht auch gar nicht so sehr darauf an, aus meiner Perspektive, ob das jetzt eine zufällig gewählte Karte ist oder nicht, sondern das Bild, was ich ziehe, das löst etwas in mir aus, mit dem ich mich dann beschäftige. Wir beide, Rui und ich, wir sind ja keine Wahrsager, ne?
Wir haben ja anfangs schon relativ ungelenk versucht, Esoterik zu definieren, also mit Außenblick. Jetzt stecken Rui und Kirsten ja in dem Thema viel tiefer drin. Wie definiert ihr das denn? Fühlt ihr euch der Esoterik überhaupt zugehörig mit dem, was ihr so macht?
Also was meine Erfahrung ist, was dieses ganze Thema betrifft, dass seit die Kirchen immer weniger beliebt sind, wir Kartenleger, wir Astrologen und sonst etwas da eine Rolle einnehmen, die dringend gebraucht wird.
Da bin ich nicht mit Kirsten gleich. Also ich möchte dieses Wort, also es ist leider auch nicht, ja, es hat einen komischen Beigeschmack bekommen.
Wie Coaches mit einem Kartenset. Würde ich das so.
Genau, finde ich irgendwie auch ein ganz gutes Bild. Also zumindest bei Rui und Kirsten gibt es vielleicht auch andere, die...
Die gibt es.
Die gibt es wohl. Bei der Lebensfreudemesse der vier Besprochenen wurde ja unserer Meinung nach ganz schön viel Mumpitz für ganz schön viel Geld verhökert. Distanziert ihr euch von sowas? Von so einem Druidenparfüm für einen Arsch voll Geld oder so einer handelsüblichen, weißt du noch, Steffi, es gab da so handelsübliche weiße Kerzen einfach. Die haben aber 10 Euro gekostet, weil die konnten zaubern.
Stimmt. Das war der Tensor, der vielbesprochene.
Was war denn das noch?
Das weiß ich nicht, das war so eine Art Wünschelrute.
Stimmt.
Ich weiß gar nicht, was das konnte, aber es war teuer. Kann man auch immer noch ganz normal beim Amazon bestellen.
Stimmt.
Ja.
Hätte ich meine EC-Karte dabei gehabt, ich hätte Geburtstagsgeschenke
hatten
bis an dein Lebensende.
Hatten wir alle Glück.
Also, Frage an Rui und Kirsten, distanziert ihr euch von sowas?
Wir können das natürlich nicht beurteilen, was andere Menschen tun. Wir sind ja jetzt sehr aktiv im Verband Tarot-Verband, Tarot e.V. Ich bin auch Mitglied des Astrologenverbandes, die beide großen Wert darauf legen, dass man eben nicht Leute abzockt. Ja, da gibt es auch Ehrenkodizes. Wir waren ja auch öfter mal auf der Lebensfreudemesse. Wir waren die Einzigen, die ein Angebot hatten, das die Leute 4 Euro gekostet hat, wenn ich mich recht entsinne, oder fünf.
Fünf.
Fünf, genau. Ich finde es halt echt schwierig, das mal so hervorzuheben bei dieser Branche, weil andere Branchen das tatsächlich auch machen. Ja, also wenn ich zum Makler gehe, muss ich extreme Sachen zahlen.
Wir sagen ja, wir sind eine freie Marktwirtschaft. Ja, freie Marktwirtschaft heißt ja auch, ich kann dorthin gehen, wo mir der Preis gefällt.
Also für 5 Euro haben wir auf der Lebensmesse nur eine Rhabarberschorle bekommen.
Haben wir gar nicht, nicht mal.
Was hatten wir denn da?
Ich weiß gar nicht, oder war schon
aber
alle.
Weißt du noch, dass es da Bockwurst gab?
Ja.
Und ich fand das völlig skurril. Aus so einem Kocher wie an der Tankstelle.
Ja, richtig.
Das war wirklich starkes Catering.
Wenn ich aus dir oder wenn ihr aus dieser Folge gar nichts mitnimmt, dann doch wenigstens den Plural von Ehrenkodex.
Ist auch ein sprachwissenschaftlicher Podcast,
ja,
auf eine Art.
Hab ich mir nämlich gemerkt jetzt.
Was ist mit Fragen rund um die Gesundheit? Weil das ist, glaube ich, so mit der schwierigste, gefährlichste Part. Also Leute, die, weiß ich nicht, gegen Geld Darmkrebs ausräuchern, gibt es ja leider auch.
Also der Ehrenkodex des Tarotverbandes verbietet uns, so etwas zu tun. Und ich käme auch nie in Traum darauf, jemanden eine Diagnose zu stellen, wenn ich nicht ausgebildet bin. Dass dies leider passiert, das ist mir auch klar, dazu muss ich nur Astro-TV anschalten. Es gibt immer Fälle, wo Menschen natürlich mich wegen ihrer körperlichen Themen etwas fragen. Und ich kann dann immer nur sagen, ja, da musst du leider mit dem Arzt drüber sprechen.
Ich habe eine Klientin verloren, genau aus dem Grund, weil sie von mir wissen wollte, wie lange sie noch lebt.
Die Frage hat Rue aus eben genannten Gründen nicht beantwortet. Und das hat die erwähnte Klientin offensichtlich fuchsig gemacht.
Ich frage mich immer Leute, die sowas machen, ne? Die sagen so, ja, wir haben deine Therapie, damit wirst du deinen Krebs los. Und
fragst du dich, ob die sich nicht was schämen?
Unter anderem frage ich mich auch, ob die sich nicht was schämen oder ob die wirklich so dran glauben.
Ach so. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich beides. Bei manchen ist es richtig geplanter Abfuck und manche glauben vielleicht auch wirklich.
Aber wie schlecht muss dein Gewissen sein, wenn du weißt, da ist jetzt jemand verstorben an einem eigentlich heilbaren Krebs? Das kann man doch gar nicht aushalten,
würde ich
um auch ein bisschen
denken.
Ernst zu sein hier.
Diese Ehrenkodex-Sache, die hat mich sowieso
Kodizis.
Richtig... Wie war das?
Kodizi.
Kodizi, ne? Den Ehrenkodizi. Die hat mich eh sehr beruhigt, weil man... Ja, man hört und liest ja echt oft von so Wunderheilern auf Korsika, die versprechen, einem irgendeine todbringende Krankheit wegzubeschwören. Also da hört, glaube ich, allerspätestens mein Verständnis auf. Aber davon distanzieren sich Rui und Kirsten ja auch. Kirsten sagt zu ihr, kommen alle möglichen Leute, zunehmend auch Menschen, die einfach berufliche Fragen geklärt haben wollen, soll ich jemanden einstellen, solche Sachen. Also Coaching-Fragen, wie du auch schon gesagt hast. Rui hat auch noch ein paar Beispiele.
Ja, das ist von, oh Gott, ich bin jetzt in der Trauerphase, wo du im Prinzip schon beginnst, die Menschen in ihrer Trauer zu begleiten, bis hin zu ganz profanen Dingen, soll ich ein Möbelstück Stück X oder Y stellen. Also.
Wahnsinn, oder? Feng Shui habe ich auch noch nicht final durchblickt. Bei mir steht der Schrank da, wo die Wand lang genug ist. Da habe ich bei 55 Quadratmetern auch jetzt nicht so die Auswahl zu überlegen,
ja,
nee, wo.
Aber vielleicht wäre das auch so eine Idee, dass man sich da so bei IKEA oder so mal anbietet. So
für Feng Shui-Beratung.
Mhm. Ja, oder Küche, was ruhig da
in
mal.
Der Küchenabteilung.
Mal eine Karte ziehen.
Kommen wir mal zu dem schwierigen Part, und zwar der Tatsache, dass Esoteriker nun mal auch durchaus Schnittmengen mit Impfgegnern, Verschwörungstheoretikern, rechten Kreisen nachgesagt wird. Wie erlebt ihr das, Ruhe und Kirsten? Was ist da dran?
Also ich würde sagen, das trifft durchaus zu. Also es gibt viele, die aus spirituellen Gründen sagen, ich verweigere das Impfen oder sonst etwas. Muss man sagen, dass das auch in anderen Glaubenssystemen, weil ich es ja nicht als Glaubenssystem sehe, was ich tue, passiert. Die rechte Ecke nervt mich sehr, dass das immer so kolportiert wird. Ich bin mir sehr sicher, dass dieses Rechts-Links-Thema durchaus auch in allen anderen Schichten der Gesellschaft ein Thema ist. Aber auch klar, in dieser Szene gibt es Menschen, die eher rechts-links denken. Ich bin immer gerne in der Mitte der Gesellschaft.
Darauf komme ich nachher nochmal
genau.
zu sprechen. Da gibt es nämlich auch eigentlich eine ganz logische Begründung, warum das so ist.
Ja, diese ganze kritische Perspektive, da steigst du ja gleich nochmal deutlich tiefer ein. Aber wer von euch sich mit dem Thema Tarot jetzt vielleicht ein bisschen näher beschäftigen will, Kirsten und Rui haben Einstiegsliteratur veröffentlicht, ein Tarot-Guide für Anfänger. Also nichts für Steffi und mich, weil wir sind jetzt natürlich schon deutlich erfahren auf dem Gebiet, ich bitte euch. Vielen Dank an Kirsten und Rui. Nochmal ganz liebe Grüße, weil das war ein sehr interessantes Gespräch mit euch und ein illustrer Spaziergang. Darf ich noch einmal ganz kurz mein Highlight erzählen von unserem Spaziergang? Wirklich mein absolutes Highlight. Da war nämlich eigentlich die Orakel-Spazierung war schon beendet und du weißt, was kommt. Und wir liefen zurück Richtung Bahn und wollten eigentlich schon so auseinandergehen und man spazierte so nebeneinander her und auf einmal sagt meine Freundin Stefanie, halt, stopp, hier ist ein Grab, zu dem kann ich Ihnen noch was erzählen. Und ich dachte, um Gottes Willen, was macht sie denn jetzt? Und dann geht sie zu einem Grab, das da so an relativ prominenter Stelle war und dann war das Grab, falls ihr euch noch erinnert, von Sexy Cora, die 2011...
Es stand aber nicht drauf, das wusste
nee,
ich so.
Nee, es stand der Taufname drauf, ja. Cora, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Steffi hat den Namen auf jeden Fall erkannt, verstorben 2011 an den Folgen einer Brustvergrößerung, ein sehr medienwirksames
richtig
Spektakel,
scheiße.
Richtig ja. schlimm. Und das war tatsächlich ihr Grab und dann hat Steffi da noch so ein paar Geschichten zu Sexy Cora erzählt. Ich hatte wirklich das Gefühl, gut, Steffi baut sich ein zweites Standbein
Haben
auf.
Haben die Leute an meinen Lippen gehangen oder nicht?
Haben sie, ja. bei deiner sexuellen Tour über den Ohlsdorfer Friedhof. Also da hast du nochmal richtig, also hast du Eindruck hinterlassen und da war ich richtig ein bisschen stolz auf dich.
Absolut, und wenn ihr da auch mal mit dabei sein wollt, wenn ich an einem Grab stehe und euch was dazu erzähle, ruf mich an, das mache ich für
genau.
jeden.
Steffi macht die Sexy Friedhof Tour, es ist einmal am Grab von Sexy Cora stehen, dann noch einmal rüber zu Hans Albers,
und
der war auch ein attraktiver Mann und dann geht man einen Kaffee trinken oder so.
Oh.
Ja,
kurzen Service-Blog, ich weiß gar nicht, nämlich, wann wir das zuletzt gesagt haben,
dass Leute uns mal abonnieren
Abos
sollen.
Diesem ja. Format sehr gut tun. Wir haben da jetzt lange genug auf Eigenverantwortung gesetzt. Ich weiß nicht, ob da genug passiert ist. Insofern bitte abonniert diesen Podcast, gerne drückt auf 5 Sterne. Und wenn ihr meint, naja, ein Podcast, in dem Leute meinen, im Skat gibt es einen Joker, dem gebe ich doch keine 5 Sterne, macht es trotzdem. Weil
aus Mitleid.
Ist doch einfach okay, dass wir auch jede Wissenslücke einfach transparent besprechen. Und da
genau.
komme ich nochmal zu unserem Postkanal, flexiconnet.ndr.de.
Da steht euch jederzeit offen.
Ja.
Da könnt ihr auch die Friedhofsführung buchen mit Steffi.
Absolut. Und da haben wir kritische Post bekommen von Marc, der hat die letzte Folge über Skincare gehört und hat eine kleine Anmerkung. Und zwar als Unterhaltungspodcast mit Bildungsauftrag muss ich euch auf den weit verbreiteten Irrtum hinweisen, der euch im Fazit unterlaufen ist. Kamele speichern kein Wasser in ihren Höckern, das ist alles Fett. Das Wasser wird von den Vormägen gespeichert. Er hat noch einen Link dazu getan, da kann man das nochmal nachgucken. Ich finde es interessant, ich glaube, ich habe das wahrscheinlich gesagt, dass es sonst niemandem aufgefallen ist. Niemanden, nur Marc
nicht.
Und deshalb danken wir dir sehr, sehr herzlich. Wir machen übrigens im Sommer eine Folge mit den schönsten Mails, die wir dann beantworten und auch mit den hässlichsten Mails, die wir auch beantworten.
Das heißt, noch habt ihr die Chance, dabei zu sein mit eurer E-Mail. Lob,
ja, da
Kritik,
freue ich mich aber richtig
doll
drauf.
Ich freue mich da auch drauf.
Habe ich jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte?
Das weiß ich ja nicht, weil ich ja nicht weiß, was du sagen wolltest.
Das wollte ich sagen. Nicht
reingucken.
Sonst würde ich einfach nachher nochmal sagen. Dann könnt ihr hin und her spulen. Das ist ja alles möglich mit der neuesten Technik.
Gut, dass du es nochmal erklärst.
So, pass auf. Wir kommen jetzt nochmal auf unser Thema Esoterik zurück. Und da komme ich jetzt zu dem Part. Ich übernehme
das war wirklich die schlechteste Überleitung, die du wirklich jemals. Passt auf, wir kommen jetzt nochmal zum
was
Thema.
Was soll ich sagen?
Ja, so
apropos
Frank
Podcast, das sind wir ja gerade.
Zum Beispiel.
Apropos 5 Sterne. Jetzt kommt ein 5-Sterne-Interviewgast. Was soll ich sagen?
Das hätte ich besser
apropos
gefunden.
Apropos 5 Sterne. Jetzt kommen nicht die 5-Sterne-Deluxe, sondern
ein Flexperte-Deluxe.
Ein Flexperte-Deluxe. Na gut. Und zwar, wenn man so ein bisschen Esoterik googelt, dann stellt man schnell fest, das ist eine Sache, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. In der Esoterik gibt es nichts, was es nicht gibt. Hier mal ein Tröpfchen Delfinessenz, da Unterwäsche gegen 5G-Strahlung.
Ja, ja, stimmt. Und ich meine Armstulpen, ganz ehrlich.
Tensoren, Wasserheilsteine oder es gibt ein schamanisches Festival. 14.06. in der Eifel, 2 Tage, du und ich, Anne.
Was passiert denn da?
Ich kann ja ein bisschen was aus dem Line-Up vorlesen. Erstmal, weil er so auftritt.
Ja.
Brigitte tritt er auf. Sie ist eine, keine Schamanin, sondern eine Schamam. Wie Mutter. Eine Schamam.
Oh.
Oder Debbie Mali, die Hüterin von Anima Nido, dem Ermutigungsnest.
Dem Ermutigungsnest?
Dann gibt es da Medizinsängerin, Ritualfrauen und es gibt den zarten Barden, der da auftritt. Der heißt im richtigen Leben Uwe.
Egal.
Ich bin sowas von mit dabei.
14.06.
14.06.
Da treffen wir uns alle.
Programm habe ich auch, falls ihr euch da weiter interessiert. Einmal ist on stage, kann man da magisches Operieren lernen oder Krafttierreisen zu den Wurzeln der Naturkraft erspüren. Pastellmalerei, spüre den Regenbogen. Was?
Weißt du noch, die Frau auf der Lebensfreude-Messe, die Engel gemalt hat, die ihrem Traum erschienen sind.
Soll ich dir was sagen?
Nee. Die ist auch da.
Nein, okay. Ich bin bei der Newsletter-Verteiler.
Ich habe wirklich manchmal Angst, weil du wirklich in deinen Recherchen dich so verlierst in Themen, dass ich manchmal glaube, jetzt driftet sie ab. Das hatte ich beim Swingerclub bisschen, beim Looning und jetzt bei Esoterik. Ja. Aber ich halte dich fest, ich lasse dich nicht los.
Vielleicht machen wir so einen Einsteiger, wie sagt man so schön, ein Onboarding, Chakrenweg anlegen und Federhaarschmuck. Da würde ich gerade.
Esoterischer Gartenbau.
Ich lese das alles vor. Für mich sind das so Buchstaben. Ich verstehe das gar nicht.
Guck mal, wir hatten eigentlich zu Anfang gesagt, dass wir relativ.
Ja, aber das ist doch wirklich, also das, davon distanziere ich mich. Ganz im Ernst.
Tralafitti.
Das darf ist Tralafitti. So. Das, was wir vorher besprochen haben, das ist was anderes. Aber das hier, da würden auch Kirsten und Roé, die würden also die Augen rollen. Umso wichtiger ist natürlich ein bodenständiger Ansprechpartner, wenn man über sowas redet. Und den habe ich gefunden in eben schon erwähnten Bernd Harder.
Ich bin bei der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Leider ist uns in den mehr als 30 Jahren kein kürzerer Name dafür eingefallen, außer die Skeptiker. Also wir beschäftigen uns skeptisch oder kritisch mit allen möglichen seltsamen Dingen, also Esoterik, Verschwörungstheorien, vor allem Paramedizin, all das, was so als übersinnlich oder unerklärlich ausgegeben wird.
Weil man sich das nicht merken kann, stelle ich den Link dazu einfach mal in die Shownotes. Das ist wirklich interessant, was die da machen.
Ich habe es mir gemerkt. Ich merke mir einfach, dass er ein Groupie ist.
Ein Groupie. Oh, das ist gut. Ich habe ihn erstmal gefragt, die ganzen Beispiele, die ich da gerade aufgezählt habe. Aura lesen, magisches Destillieren, finde dein Kraft. Ja, geht's auch. Finde dein Kraftpferd. Ist das eigentlich alles ausgedacht? Und dann hat er gesagt, ja. Vieles ist einfach ausgedacht und das Schlimme ist, es ist den Leuten total egal. Hier ist ein Beispiel.
Wir hatten uns tatsächlich in den 80er Jahren mal den Spaß gemacht und haben so Fake-Anzeigen erfunden für esoterische Dienstleistungen. Zum Beispiel eine Wiedergeburtsgarantie. Also wir haben Leuten versprochen, hinterlasst uns euer Vermögen. Wir vereinbaren ein Codewort mit euch und wenn ihr reinkarniert in einer anderen Person, dann kommt ihr zu uns mit diesem Codewort und dann kriegt ihr euer Geld wieder ausbezahlt und dann könnt ihr jetzt in eurem neuen Leben auch quasi den gleichen Lebensstandard genießen wie damals. Wir fanden das mal lustig, ja, bis uns, genau wie Sie sagen, das Lachen vergangen ist, weil es hat ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, ein paar Wochen, ein paar Monate, gab es diese Anzeige in Real. Und dann haben Leute das wirklich angeboten gegen Geld. Diese Angebote auf diesem Esoterikmarkt, die kann man nicht satirisch stoppen. Man kann sich das nicht ausdenken, was die Leute da erfinden. Das ist uns bis jetzt nicht gelungen, uns irgendeinen Quatsch auszudenken, den es nicht schon in der Realität gibt. Klar berufen die sich dann auf irgendwelche Traditionen und so. Das ist natürlich alles Quatsch. Ich weiß nicht, bei welcher Gelegenheit sich Leute sowas ausdenken. Ja, das ist schon, ja, also auf so Ideen muss man erstmal kommen. Ja.
Rate gab es Interessenten und
Ja, natürlich.
Interessentinnen?
Sich damals bei diesem Herrn, der diese Anzeigen entworfen und veröffentlicht hat, Leute gemeldet und wollten real wirklich glaubhaft davon Gebrauch machen. Und das war für ihn der Punkt, wo er gesagt hat, das kann doch nicht wahr sein, um Himmels Willen. Bei Lehrern, wenn ich Lehrerfortbildungen mache, ja, wir erfinden mal mit unseren Schülern eine Verschwörungstheorie. Und ich sage immer, um Himmels Willen, lassen Sie bloß die Finger davon. Das ist 5 Minuten später, postet das irgendjemand bei TikTok und dann kriegen Sie das nicht mehr aus der Welt. Und das ist genau das Problem mit diesem Unsinn.
Also du hast ja vorhin schon gesagt, man kann den etwas abgedrifteten Esoterikern und Esoterikerinnen viel vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht eine blühende Fantasie hätten.
Ist aber trotzdem die Frage, wenn das alles Unsinn ist, warum sind dann so viele Leute so hooked? Das kann man natürlich auch bei anderen Sachen fragen, ne? Also Cola mit Kaugummi-Geschmack zum Beispiel, kann ich auch nicht verstehen, wie man darauf.
Schon.
Ja, gut. Trotzdem, also dieser ganze Esoterikmarkt, Bücher, Reisen, Coaching, Traumfänger, Räucherzeug, Schmuck, Engelnippes, das ist eine riesen Geldmaschine. Also warum sind die Leute denn so scharf darauf? Und vor allen Dingen auch junge Menschen, also Stichwort Witch Talk. Klar, ist Dauerkrise, ne? Corona, Krieg, Klima, Inflation.
Da muss man eine sehr gefestigte Persönlichkeit haben. Ja, oder man sucht sich halt auf irgendwas, worauf man sich verlassen kann, was einem so die Illusion von Kontrolle gibt. Also das ist auch der Punkt bei Verschwörungstheorien. Eines unserer allergrößten, vitalsten Bedürfnisse ist das Bedürfnis nach Kontrolle. Wir möchten, dass wir Kontrolle über unsere Umgebung haben, dass wir nicht ausgeliefert sind irgendwelchen Schicksalsmächten oder so, sondern wir möchten das kontrollieren, was wir tun und was um uns herum vor sich geht. Und das ging halt in den letzten paar Jahren nicht mehr. Also es ist klar, in der Corona-Krise, man konnte sich nicht mehr aussuchen, wo man abends hingeht, man konnte sich nicht mehr aussuchen, ob man mit oder ohne Maske. Es war ein ungeheurer Kontrollverlust und ich glaube, das versuchen die Leute irgendwie zu kompensieren. Und was bleibt da groß an Möglichkeiten? Und die Esoterik macht da halt so ein ganz offenes, fluffiges Angebot. Da gibt es kein Guru dahinter, keine Dogmen, das ist alles irgendwie offen, das kann man sich selbst nach Belieben zusammensetzen und dann baut man sich da halt sowas zusammen, was einem irgendwie Halt und Orientierung gibt.
So ein bisschen Tarotkarten legen oder Orakeln findet Bernd Hader übrigens gar nicht so schlimm. Das hat er auch schon mal extra für uns übrigens noch mal ausprobiert, weil er war gar nicht so drin im Game.
Ernsthaft?
Ja, hat er. Ja.
Und hat er auch so beschissene Karten gezogen wie ich?
Ja, aber
oder hat er den Joker?
Wenn man allerdings Geld in die Hand nimmt, dann muss man sich halt schon überlegen, wie viel einem das wert ist, dass einem im Prinzip ja jemand nur so ein Feelgood-Käse erzählt, weil so ist es meistens. Also die wenigsten, die sich mit sowas beschäftigen, auch Wahrsagerinnen oder so, sagen einem richtig schlimme Sachen voraus. Die wollen ja, dass du wiederkommst und dass du dich gut fühlst. Wenn man sich das leisten kann, go for it. Schwierig wird es natürlich, wenn dieses esoterische Hobby finanziell auch schwierig wird oder wenn es um die Gesundheit geht. Also hier mal so eine kleine Warze freundlich bitten, die Kniekehle zu räumen. Das ist okay. Mama. Anders sieht es natürlich bei lebensbedrohlichen Krankheiten aus. Das haben wir ja letztlich auch im ZDF-Magazin bei Jan Böhmermann gelernt. Es gibt ja sogar richtige Ärzte und Ärztinnen, die ihre Medizin nach den Sternen ausrichten.
Genau.
Ne? Astromedizin nennt man das. Wenn der Schütze im Wassermann steht, dann
genau.
Besser keine Blinddarm-OP oder was ist echt.
Was man immer mal wieder hört, also was anscheinend auch kein Witz ist, dass die Esoterik ja so eine Tendenz hat, so ein bisschen wissenschafts- und medizinfeindlich zu sein. Ich will das nicht verallgemeinern, aber wir haben da wirklich schlimme Dinge gehört und erlebt, vor allem so im Bereich Krebs. Die verstehen überhaupt nicht das Prinzip von Medizin. Die wissen auch gar nicht, was eine Chemotherapie ist. Die wissen auch nicht, was Krebs ist. Krebs ist nicht eine Erkrankung. Es gibt über 200 völlig unterschiedliche Krebsarten, die alle unterschiedlich behandelt werden müssen. Und die kommen dann an und sagen, ja, nein, nein, auf keinen Fall irgendwie Chemotherapie, nichts Schulmedizinisches, macht das irgendwie mit Meditation und fragt beim Universum und tralala, ja. Und dann wird es natürlich, das ist lebensgefährlicher, tödlicher Humbug.
Ich habe mich da mal ein bisschen reingegoogelt in das Thema und ich war Tage weg, was soll ich sagen. Also da gibt es Kliniken, die sehen auch aus wie normale Kliniken oder normale Häuser.
In Deutschland?
In Deutschland. Da hängen jetzt nicht irgendwie gebartigte Tücher vor dem Fenster, also sieht wirklich ganz normal aus. Und die werben damit biologischer Krebstherapie, Stammbaumheilung und schamanischen Bodycheck. Das sind sogar TherapeutInnen, die sagen, ja, Krebs gibt's gar nicht, es liegt an deinem Mindset oder die Selbstliebe, die hilft. Und dann gibt's auch so Geistheiler, die sagen zum Beispiel gegen Geld, Krankheit ist eine heilige Zeit.
Ach, dass man,
damit
dass,
musst du einfach,
dass man seine Krebserkrankung auch schätzen lernen soll?
Absolut.
Oder?
Mhm. Und raten, hat er ja gerade auch schon gesagt, Bernd Hader, die raten halt aktiv von Chemotherapie ab, verkloppen dann aber zwei Bücher und 150 Therapiestunden hat 200 Euro.
Ich weiß, dass das so ist, aber ich finde es so krass, dass Leute, die bei eBay Kleinanzeigen gefakte Adidas-Schuhe verkaufen, die können dafür irgendwie halbwegs im Knast landen. Und Leute, die Menschen vermeintlich therapieren, die Krebs haben und die denen anraten, doch bitte auf eine Chemo oder eine Immuntherapie zu verzichten und die Leute sterben denen dann weg, gegen die wird nichts gemacht. Aber warum?
Ich glaube, ich immer auch noch eine Frage, wem man schadet. Schadet man sich selbst oder schadet man zum Beispiel der Staatskasse oder einem großen Konzern?
Na, man schadet
der
nur sich selbst.
Es gibt ja auch Leute, die haben für 400 Euro Cremes im Spiegelschrank stehen. Die
das kann
versprechen,
ich mir nicht vorstellen.
5 Jahre jünger auszusehen. Nun weiß ich nicht, wie alt du bist, aber das ist ja jetzt auch nicht.
Du weißt nicht, wie alt ich bin?
In Wirklichkeit. Aber jetzt mal so ganz ehrlich, du wüsstest ja nicht, wie du ohne diese Cremes aussiehst. Auch da wird ja
immer
viel versprochen, was vielleicht gar nicht gehalten wird. Ne?
Mach's mir doch nicht kaputt, es wurde mir doch nun letzte Woche auch schon ein bisschen, ein Teil von mir wurde mir genommen. Ein Teil von mir ist.
Das stimmt.
Ich bin nicht mehr die Frau, in die du dich mal verliebt hast seit letzter Woche. Jetzt nimm mir nicht noch das.
Jetzt steht die Esoterik ja nicht nur im Verdacht, wissenschaftsfeindlich zu sein, sondern das ist auch, da haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen, dass es da Schnittmengen mit Verschwörungstheorien und Rechtsextremismus gibt. Hat man ja immer mal wieder auf Corona-Demos gesehen, wie auch viele Leute, die Esoterik-Fans waren, wie die da mit rechtsextremen Menschen
Schulter an Schulter
gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert haben. Und auch auf der Seite der GWUP, da findet das Thema Holocaust-Leugnung statt. Da gibt es so einen Reiter, da kann man sich auch darüber informieren. Deshalb habe ich Bernd Hader gefragt, was hat denn rechtsextremes Gedankengut jetzt mit Esoterik eigentlich zu tun?
Die Esoteriker gehen halt davon aus, dass es geheime Kräfte, Mächte im Hintergrund gibt. Und die Verschwörungstheoretiker denken, dass es halt geheime Gruppen, Personen, Geheimbünde hinter allem gibt. Also das ist einer von mehreren Zusammenhängen. Beide haben natürlich eine erhebliche Wissenschaftsskepsis, was man auch bei diesen Demos gesehen hat. Beide suchen einfache Antworten auf komplizierte Fragen und Zusammenhänge, sowohl Verschwörungsgläubige als auch Esoteriker. Beide denken, dass es hinter allem, was passiert, höhere Mächte, einen Plan, irgendwas gibt. Das sind so ein paar Überschneidungen, wo diese Gruppen sich treffen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Esoteriker rechtsextrem oder verschwörungsgläubig ist, aber es erklärt zumindest, warum diese Gruppen kein Problem damit hatten, bei den Corona-Demos zum Beispiel zusammen auf die Straße zu gehen und sich nicht voneinander abgegrenzt haben.
Für mich die schlüssigste Erklärung zu dem Thema, die ich bisher gehört habe, was?
Ich kann nicht verstehen, wie es Leute geben kann, die Wissenschaft leugnen oder sagen, nee, das stimmt alles nicht. Man könnte vor ihren Augen Dinge belegen und beweisen, weil das ist ja Wissenschaft. Und die sagen trotzdem, nein, das glaube ich nicht. Aber die glauben, dass wenn sie mit einem bunten Batiktuch nachts nackt durch den Wald laufen, dass sie dann irgendwie eine Elfe heraufbeschwören können.
Ich glaube, es hat mehrere Ebenen. Das eine, als ob ich jetzt Bescheid wüsste, aber so habe ich es verstanden.
Aber so klingt die Stimmlage, mach einfach so weiter.
Mhm. Zum einen ist es, dass viele Leute Wissenschaft auch nicht verstehen. Und zum anderen ist Wissenschaft ja auch, so haben wir es gelernt, während der Corona-Pandemie häufig sehr unangenehm und nimmt mehr, wie Bernd Hader gesagt
etwas
hat,
weg.
Die Kontrolle über Dinge weg. Suche ich mir lieber was, so eine Art Religion, wo ich mir aber dich mir selber so zusammensuchen kann aus den besten wie's Stücken, mir die mir
passt.
Gefallen.
Mhm.
Der letzte Schrei in meiner Welt ist ja im Moment.
Na?
Manifestation, manifestieren, hast du es auch schon mal?
Ja, das geht ja auch so in die Richtung Dankbarkeitstagebuch. Da habe ich aber morgens vor 8:40 andere Sachen zu tun, als mich hinzusetzen, drei Sachen zu überlegen. Überlegen ist das eine, aber aufzuschreiben.
ich habe da auch eine vage Idee gehabt, was das ist. Ich habe aber nochmal Bernd Hader gefragt, ja, was ist das? Und zum anderen, soll ich da mitmachen?
Ist so ein bisschen vereinfachtes, positives Denken. Die Esoteriker gehen ja davon aus, dass sie die Realität mit ihren Gedanken, mit ihren Wünschen beeinflussen können, dass sich damit geheime Kräfte aktivieren kann. Was mache ich, wenn das nicht funktioniert? Ja, dann ist man halt selber immer der Dumme. Die einzige Antwort, die die Esoterik darauf hat, selber schuld. Wenn das nicht passiert, dann hast du nicht genug geglaubt, dann war deine Manifestation nicht stark genug, dann bist du nicht würdig, das zu bekommen. Und sagen Sie das mal einem Krebskranken, der im Sterben liegt und merkt, dass nicht einmal diese allmächtige Manifestation funktioniert. Ja, und dann sagt er sich natürlich, ja, scheiße.
Das ist wirklich was, was mich auf Social Media so wütend macht, wenn ich noch einen fliederfarbenen Hintergrund sehe, auf den gedruckt ist, dass ich mich einfach fürs Glück entscheiden soll. Dann wirklich platzt mir der Arsch.
Ja, so ist halt auch Manifestation eigentlich so eine Art self-fulfilling prophecy. Also du denkst einfach und du glaubst so stark, dass das auch passiert. Aber Bernd Hader hat schon so ein bisschen anklingen lassen, was eigentlich das große Problem oder die vielen Probleme der Esoterik sind. Für mich jetzt der Take überhaupt.
Ah, wo du vorhin schon drauf.
Vielleicht seht ihr es ja ähnlich.
Der Esoterik ist so die Gesellschaft, der Zusammenhalt. Scheißegal. Es geht nur darum, was mir gut tut. Das ist ein reiner, lupenreiner, egoistischer Narzissmus. Ich habe noch nie einen Esoteriker getroffen, der sich gewünscht hat, die Armut zu beenden, der manifestiert hat, dass der Ukraine-Krieg aufhört. Es geht immer nur um ganz banale persönliche Wünsche. Ich will reich werden, ich will eine tolle Partnerin haben, ich will sonst irgendwas haben. Ja, wie gesagt, wenn das nicht funktioniert, na ja gut, dann bin ich halt selber schon schuld, dann muss ich halt das nächste Buch kaufen oder muss zur nächsten Messe gehen oder sonst irgendwas. Also es ist so eine endlose Spirale, die nie zu einem Ende kommt und die immer nur immer weiter Geld kostet.
Ich finde das auch klug und total verständlich.
Er ist Wissenschaftler, ich sag's dir direkt, bevor ich sehe schon deinen Blick.
Ich glaube ihm alles.
Ich glaube ihm doch alles.
Er war länger an der Uni als ich, so wie jeder. Aber ich wollte nur einmal sagen, dieses, es ist immer alles sehr egoistisch und nur bei sich. Wenn wir nochmal an Ruyen Kirsten denken und an deren Tarot-Coaching-Orakel-Geschichten, da helfen die ja dann durchaus.
Aber Ruyen und Kirsten doch nicht.
Man selber macht das aus einem egoistischen Grund.
Sie machen das vielleicht auch, weil sie einfach diese Art von Coaching interessiert, weil sie Geld vermittelt, auch natürlich ist auch ihr Beruf. Ich finde die auch so wahnsinnig sympathisch, deshalb möchte ich das auch absolut, da gehe ich mit
ja,
dir
ja, aber du
auch
recht.
Schulter an Schulter.
Ich habe das missverstanden, dass er ausschließlich über die Menschen gesprochen hat, die irgendwelche esoterischen Sachen machen, eben für sich und nicht unbedingt die Leute, die Sachen anbieten. Gut, da geht es auch vielen sehr um sich und den eigenen Kontostand.
Das
aber
ist ja keine homogene Gruppe, aber es geht wirklich immer um die Selbstoptimierung, um das persönliche Glück.
Da wird sich jetzt wenig um die Seenotrettung gekümmert.
Richtig. So. Also für mich das beste Schlusswort, ich habe wahnsinnig viel gelernt von Bernd Hader von der GWUP, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Und vom Magazin Skeptiker. Vielen Dank. Link in den Shownotes.
Und bevor wir zum Fazit kommen, zieht jetzt jeder von uns nochmal eine Tarotkarte noch.
Oh ja.
Live im Podcast.
Das müsste vielleicht draufstehen, was sein soll.
Also bei mir steht drauf, was es sein soll.
Ja, was denn?
Also auf dem Bild ist abgebildet eine Frau in einem fragwürdigen Kleid.
Ein Lingerie?
Nein, ich sag mal so, ich würde es nicht kaufen, aber sie trägt ein Kleid und sie hat ein Unendlichkeitszeichen über dem Kopf und sie spielt mit einem Löwen und das ist die Karte der Kraft. Und die stärkt mich. Ich glaube, es steht nicht auf jeder Karte drauf. Lass doch mal deiner Kreativität ein bisschen laufen.
Bei mir ist ein König mit 4 Davidsternen und er sieht so aus wie jemand, der sich ein bisschen langweilt. Es ist der König der Langeweile.
Genau, du hast die Karte des Bore-outs gezogen.
Und das ist das Fazit.
Also mein Fazit fußt natürlich ausschließlich auf den Aussagen von Rui und Kirsten und sind jetzt wahrscheinlich nicht für alle Esoterikerinnen und Esoteriker allgemein gültig. Aber ich mache einfach mal. Okay, Steffi? Mein wichtigstes Learning bezüglich Tarot und Orakel. Es gibt tatsächlich einen Ehrenkodex, der ausschließt, dass man zu den Themen Tod oder Krankheit berät und orakelt. Da macht sicher nicht jeder Mensch mit, der sein Geld mit Esoterik verdient, aber vielleicht ist das für Neueinsteiger ja schon mal ein kleines Qualitätsmerkmal, wenn ihr auf der Suche nach Tarot- und Orakel-Experten seid. Dann, es geht nicht darum, mit Hilfe von Karten oder ähnlichem geschlossene Fragen zu beantworten oder Entscheidungen zu treffen, sondern eher darum, Menschen in Unsicherheiten und allgemeinen Lebensfragen zu beraten. Manchmal geht es auch einfach um Liebeskummer, den Job oder Interior Design. Und nochmal zum Thema Tarotkarten. Eigentlich gibt es keine bösen Karten, die Krankheit und Verderben vorhersagen. Wer euch sowas mit einem Todesurteil hinknallt, der soll sich verschämen und ist offensichtlich nicht mehr ganz koscher. Wenn eine Leistung oder ein Artikel aus dem Bereich der Esoterik so viel Geld kostet, dass euch die Spucke wegbleibt, dann würde ich es nicht kaufen, denn die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass es Abzocke ist. Und was ich gelernt habe aus der ganzen Recherche und den Gesprächen, auch mit dir, Steffi, wenn es nicht ins verschwörungstheoretische oder rechte, wirklich fragliche Kreise abdriftet oder gefährlich wird, wenn es nicht um Abzocke geht, sondern einfach um einen Glauben an Magie oder an irgendwas Spirituelles, dann ist es ja eigentlich völlig okay. Ich glaube halt nicht dran, aber viele Menschen glauben ja auch daran, dass Jesus Wasser zu Wein gemacht hat. Und was ist daran weniger seltsam, als daran zu glauben, dass eine Tarotkarte mir einen Hinweis für eine Entscheidung geben könnte? Das ist mein Fazit.
Da knüpfe ich direkt an. Ne? Ja. Also Karten legen, mal tief in die Glaskugel gucken. Esoterik-Fans sind einfach ganz unterschiedlich. Für einige ist das einfach nur ein Hobby, wozu man hin und wieder mal ein Räucherstäbchen anmacht. Ist doch auch in Ordnung. Wie Anne schon gesagt hat, wenn der Spaß ins Geld geht oder an die Gesundheit, aber ihr wisst ja selber, dann lieber Finger weg. Kraftpferde, Regenbogen spüren, magisches Destillieren, das klingt alles ausgedacht, aber es ist auch ausgedacht.
Aber das ist es auch.
Die ganz große Esoterikgefahr lauert immer am Ende. Also wenn man feststellt, das funktioniert ja alles gar nicht, dann ist man in der Esoterik immer selber dran schuld. Hat man nicht fest genug dran geglaubt. Und nur weil man Pluderhosen und Armstulpen trägt, ist man noch lange nicht am Allgemeinwohl interessiert. In der Esoterik geht es meistens um die individuelle Entwicklung, das eigene Wohlbefinden, die Erkenntnis, die Optimierung. Weltfrieden, Umweltschutz oder das Ende des weltweiten Hungers findet in der Esoterik eher keinen Platz. Und viele verdienen damit auch noch richtig viel Geld.
Jedes Lifestyle-Magazin, jeder Influencer, die ganze Welt predigt ja, wie wichtig eine gesunde Morgenroutine ist. Bei Steffi und mir hat diese romantische Vorstellung noch nicht so ganz Einzug in den Alltag erhalten. Steffi wäscht eigentlich vor Sonnenaufgang schon 3,5 Tonnen Buntwäsche durch, das gibt sich starken Kaffee in die Herzkammer und hat eigentlich noch nicht mal ein BH hinzu, dann sitzt er schon auf dem Fahrrad Richtung NDR. So ungefähr. Und ich stehe traditionell so knapp auf, dass ich noch mit Kissenabdruck im Gesicht bei der Arbeit aufschlage und frühstücken tue ich roundabout 13.
Wow. Nee, wir sind einfach nicht der Schlagmensch, der um 6.30 Uhr einen Dankbarkeitstag
ja, haben wir es nämlich.
Oder im Garten frische Kräuter für einen grünen Smoothie erntet. Liegt vielleicht auch an der Lebenssituation. Will ich jetzt nicht ganz ausschließen, ja?
Vor deiner Haustür ist da kein Garten, sondern eine öffentliche Toilette, wie wir kürzlich auch gelernt haben. Von daher ernte da mal Kräuter.
Könnte ich mich auch mal nützlich machen. Aber was wir verlässlich schaffen, was Teil unserer Morgenroutine ist, morgens 11 km hören, ein Podcast, der uns und euch freundlich zur Verfügung gestellt wird von den Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau. Und da ist der Qualitätsjournalismus zu Hause. Ja. Und Achtung, Full Circle Moment, nachdem wir in der letzten Flexikon-Folge Skincare ja gelernt haben, wie wir jeden Morgen ein klein bisschen schöner werden, macht uns der 11 km Podcast jeden Morgen ein klein bisschen schlauer. Wir sind also nur noch wenige Schritte davon entfernt, die perfekten Menschen zu werden. Wie werden wir sehr langsam gehen? Anne, wenn
bewusst langsam gehen.
Du jetzt mit dem Rauchen aufhörst, ne? Ja. Und ich dem Grauburgunder abschwöre. Dann sind wir Gottlob durchoptimiert, aber da fehlen uns vielleicht noch 2, 3 nötige Schritte.
Gebt uns noch Zeit. 11KM nimmt sich in jeder Folge ein Thema vor, das gerade politisch, gesellschaftlich, kulturell irgendwie relevant und aktuell ist. Und dann fassen die in 30 Minuten eigentlich alles Wissenswerte zusammen. Das sind, Achtung, snackable Infos, um im Podcast-Sprech zu bleiben. Das macht ihr euch schön im Badezimmer an, dann lasst ihr das eine halbe Stunde durchlaufen und dann seid ihr danach wahnsinnig klug. Letztens gab es zum Beispiel eine Folge zum Thema Feindbild Politiker, weil ja im Moment sich leider die Angriffe auf Politikerinnen und Politiker häufen. Dann gab es Folge zum Reichsbürgerprozess, gab aber auch eine Folge zum Eurovision Song Contest, also können wir sehr empfehlen.
Ja, wenn ich zum Frühdienst fahre, dann läuft 11KM auch immer im Radio.
Mhm.
Und dann bin ich schon vor 4 Uhr informiert, was der neue heiße Scheiß ist, zum Beispiel im Thema Panzertechnologie.
Informiert, bevor es passiert.
Da komme ich mit einem Wissensvorsprung in die Frühsendung, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
Über den Leoparden 2, ja. Weiß Steffi nun wirklich alles.
Weiß ich nun wirklich. Jetzt alles dank LFKM wird moderiert von Viktoria Kobmann und der Tagesschau-Podcast LFKM. Wo wohnt der? Na, wo wohnt der? Na klar, direkt neben dem Flexikon
Tür
in der
Tür.
ARD-Audiothek.
Denn auch wir sind ein Bildungspodcast. So, auch nochmal sagen.
Sind wir jetzt nicht bei Liebe und Erotik? Wir sind von der Rubrik Leben umgezogen in Liebe, Erotik und Lifestyle oder so.
Weil wir einmal über einen harten Schanker gesprochen haben, sind wir jetzt...
Wir sind umgezogen, ohne dass du es gemerkt hast. Der Intendant hat die Waschmaschine getragen.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Falls sich hier jemand heute nicht umfänglich unterhalten gefühlt hat, dann super großes Sorry. Wir würden das Niveau womöglich steigern künftig. Im nächsten Flexikon kümmern wir uns das Thema entschuldigen. Es liegt so ein bisschen die Vermutung in der Luft, dass es Personengruppen gibt, die sich für jeden Scheiß in den Staub werfen. Mhm. Und andere, die sind so mit sich im Reinen, die entschuldigen sich im Prinzip eigentlich erstmal für gar nichts. Der Königsweg scheint irgendwo dazwischen zu verlaufen. Und es wäre sowohl uns als auch euch eventuell daran gelegen, diesen Königsweg irgendwann mal zu finden.
Absolut. Außerdem hätte ich gerne so ein paar Entschuldigungstools an die Hand gekriegt. Ich habe ja zum Jahreswechsel, die älteren ZuhörerInnen erinnern sich, da habe ich ja gute Erfahrungen mit Duftkerzen gemacht, ja, weil wir im letzten Jahr ja Anne und ich viermal unseren Betriebsausweis verloren haben.
Ach, stimmt.
Da bin ich ja komplett entwürdig beim Betriebsschutz angetanzt und da habe ich dann mit Geschenken gearbeitet, also meine Entschuldigung untermalend. Ein paar Ferrero-Küsschen waren auch dabei.
Geschenke und Selbstkasteiung sind die Werkzeuge.
Ich habe das komplette Portfolio ausgeschöpft bei diesem Auftritt. Ich glaube, das ist gut angekommen, aber so ein Konzept Ferrero-Küsschen und Duftkerzen, das funktioniert ja jetzt auch nicht bei jeder Entschuldigung, ja. Könnte ich mir vorstellen.
Aber man kann schon sagen, Duftkerzen sind der Leatherman der sozialen Interaktion.
Absolut.
Kann man immer auf Tasche haben. Also entschuldigen, wann überflüssig, wann angebracht und wenn man so richtig Scheiße gebaut hat, natürlich auch die Frage, wie entschuldige ich mich? Und zwar so aufrichtig, dass dieser kleine Fauxpas auch wirklich schnell in Vergessenheit gerät.
Würden wir dann in der nächsten Folge erklären, unter anderem mit der Influencerin Tara Witwer. Und ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen,
aber
das wird wahnsinnig stark, die nächste Folge. Das wird eine richtig starke Folge.
Aber das war doch jetzt auch gar keine schlechte Folge.
Richtig.
Bisschen lang.
Ja, vielleicht ein bisschen lang. Aber kommt drauf an, für wen.
Ihr könnt uns auch
die
mal
Länge
schreiben.
Ist ja nicht entscheidend. Mal so, mal so.
Gottes.
Das kommt ja auf die Qualität an.
Genau, auf die Technik.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby N. Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.
Warum gibt's im Tiefkühlfach eigentlich kein Licht? Woher weiß ich, dass mir langweilig ist? Und wann ist man eigentlich aus dem Gröbsten raus? Hi, ich bin Konzi und das ist mein neuer Podcast, Konzi Calling. Entgegen der, ich sag mal, grassierenden Telefonphobie nehme ich das Handy in die Hand und telefoniere mich ganz gezielt durch die Weltgeschichte, um eure Fragen zu beantworten. Das sind Fragen, die kann man nicht so leicht ergoogeln und über die macht man sich auf einer viel zu langen Zugfahrt eben einfach seine Gedanken. Das ist Naturgesetz. Die passenden Expertinnen oder auch komplette Dilettanten, die suche ich mir raus und ich hoffe dann einfach, dass sie uns weiterhelfen können. Und dann wird es manchmal eben sehr hilfreich oder ziemlich absurd. Bestimmt kann ich auch eure Fragen mehr oder weniger gut beantworten lassen. Schickt die doch einfach per Sprachnachricht an instagram.com/konzi_quent. Ich freue mich. Konzi Calling, jeden Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt.